Einige von euch kennen vielleicht das Basketballteam Chemnitz. Manche waren vielleicht auch schon bei Spielen. In der Vergangenheit erinnere ich mich, dass wir noch eine größere Gruppe waren und zu den Spielen gehen. Ich kenne den Coach persönlich. Ich habe dem paar Jahre Deutsch gegeben. Er ist ja kein Deutscher, ist ja ein Argentinier und somit seine Muttersprache Spanisch. Aber er ist eigentlich ein Perfektionist. Und ich glaube, ein Trainer muss so sein. Ne? Ich habe ein bisschen Einsicht bekommen, wie die Spieler rekrutiert werden. Ich habe mit ihm mehrmals auch darüber gesprochen. Das nennt sich ja der Draft, also die Rekrutierung, ne? Das Heranholen, das Finden der Spieler, die wirklich auch gut ins Team passen. Und ihr glaubt kaum, das ist wirklich ein langer Prozess. Das kann Wochen und Monate dauern, manchmal Jahre, bis man den Spieler bekommt, den man will. Man beobachtet die ganze Saison über Spieler in der ganzen Welt, am meisten in Europa. Und dann irgendwann schlägt man zu und man fragt sich, wie haben die den gefunden? Aber das ist wirklich ein langer Prozess. Das ist ein Beobachten. Und er hat mir auch mal erzählt, wer alles gefragt und interviewt wird. Nicht nur der Spieler selber, sondern sein Trainer, seine Mitspieler, mitunter sogar Fans von der Mannschaft, wo er zuletzt gespielt hat. Also das ganze Umfeld und man beobachtet ihn in jeder Situation und versucht herauszufinden, ist er etwas für uns? Passt er in unser System? Und bei meinem letzten Treffen mit dem Coach, Rodrigo, haben wir über Talent geredet. Irgendwie kam es darauf, ich habe gefragt, ja, es gibt ja so viele talentierte Spieler im Augenblick, ne, die so vieles leisten auch. Und er schaut mich an und fragt, was verstehst du unter Talent? Und das war eine interessante Frage. Übrigens, die Frage kann man auf YouTube auch schauen. Es gibt dieses Interview mit jemandem, also mit diesem Coach, nicht mit mir, aber jemand hat dieses Interview geführt, genau zu diesem Thema. Und er, und das hat wahrscheinlich auch recht, er versteht Talent nicht, dass man einfach alles mitbringt, dass man gut dribbeln kann oder dass man den Ball gut behandeln kann, gut treffen kann. Das ist nicht Talent. Talent ist, wenn man sich das durch harte Arbeit, durch Fleiß, durch Hingabe und durch Ausdauer erarbeitet. Es gibt niemanden, der alle Fertigkeiten mitbringt, die man für so ein Team braucht, sondern sein Augenmerk liegt auf der Lernbereitschaft, auf ein Einfügen in das Spielsystem, auch die Bereitschaft, alles zu geben. Wir können es zusammenfassen, mit Herz und Seele zu spielen. Und wenn man die Chemnitzer Mannschaft vergleicht mit anderen, andere haben vielleicht einen oder zwei super Spieler. Die bringen vielleicht alles mit und die reißen das Spiel, die machen die meisten Punkte. Aber was ist, wenn einer von denen jetzt Corona hat oder in Quarantäne muss? Dann taugt das Spiel, die Mannschaft nicht mehr so viel. Bei Chemnitz kann man immer wieder sehen, wenn einer ausfällt, der im Spiel vielleicht die meisten Punkte gemacht hat, dann ist beim nächsten Spiel ein anderer, der einspringt, der Verantwortung übernimmt. Und das wechselt immer. Da kämpft einer für den anderen. Und jeder ist vielleicht auch ähnlich gut und kann die Fähigkeiten der anderen auch übernehmen. Und niemand spielt egoistisch, sondern alle füreinander. Und das führt letzten Endes auch in dieser Saison dazu, dass sie so erfolgreich sind. Erfolgreicher, als man vielleicht davor hätte denken können. Was für ein Team hat Jesus zusammengestellt? Man könnte es vielleicht auch nennen, The Big Draft für das größte historische Ereignis. Und für so eine wichtige Auswahl von Menschen müssen doch besondere Bedingungen auch vorgeherrscht haben. War das ein bunt zusammengewürfeltes Team, wie vielleicht bei einer Fremdenlegion? Oder sah Jesus in seinen Jüngern etwas Besonderes, was sie befähigt hat, dass sie eben dann diesen Dienst tun sollten. Wie hat Jesus seine 12 ausgewählt? Wenn wir da in der Schrift lesen, also in den Evangelien, dann liest man zum Beispiel, als Jesus nach Galiläa aufbrechen wollte, findet er Philippus und sagt, komm und folge mir nach. Oder als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Petrus und Andreas, wie sie dort ihre Netze flickten. Kommt und folgt mir. Oder auch, als Jesus an eine Zollstelle kam, sah er Matthäus und er rief ihn auch, komm, folge mir. Traf er sie zufällig? Hat er sie bei seinem Gang wohl lang einfach eingesammelt? Gedacht, na, der könnte vielleicht oder der. Wie hat er sie rekrutiert? Man liest nicht sehr viel dazu, aber wir wissen, dass diese ausgewählten Jünger keine Bewerbungsschreiben geschrieben haben. Auch kein Vorstellungsgespräch ist beschrieben. Es gab wahrscheinlich kein großes Auswahlverfahren und schon gar nicht liest man von Eignungstests, wie das heute durchgeführt wird. Wie hätten wir die Kandidaten für so eine wichtige Aufgabe ausgewählt? Nach welchen Kriterien hat Jesus ausgewählt? Ein was aber auffällt, was man liest, ist, dass in der Nacht, bevor er die 12 ausgewählt hat, wahrscheinlich aus einer größeren Gruppe von Jüngern, hat er die ganze Nacht gebetet. Ich hätte gern gewusst, wofür, aber das steht nicht da. Wir können nur mutmaßen. Ich bin sicher, dass er eben für diese Auswahl, für diese Jünger gebetet hat. Hat er gebetet, dass der Vater ihm die Richtigen zeigt, wer jetzt bereit wäre oder in Frage käme? Oder hat auch Jesus etwas in diesen 12 gesehen und hat gebetet, dass sie vorbereitet würden? Was wir aber wissen ist, dass er die ganze Nacht gebetet hat. Und das lesen wir nicht so oft. Wir lesen das einige Male, wenn große Ereignisse stattgefunden haben, dass Jesus die ganze Nacht im Gebet verbracht hat. Und das war eine wichtige Sache für ihn und er betete. Was brachten die Kandidaten mit an Talent, an Fertigkeiten und an Fähigkeiten? Wie sah es mit ihrer theologischen Ausbildung aus? Und wir lesen in der Apostelgeschichte dann später, als sie sogar schon im Dienst eingesetzt waren, dass sie agrammatos, das Wort ungebildet, also nicht keine Grammatik oder das steht für Bildung, dass sie einfach ungebildet waren, nachdem wie sie geredet, wie sie argumentiert haben vielleicht. Sicherlich waren sie im Gesetz und in den Propheten unterrichtet. Aber sie hatten keine Ausbildung in Apologetik, wie man das die Schriften auch analysiert und versteht. Sie hatten keine Werkzeuge mitbekommen, an das Wort heranzugehen und das zu interpretieren. Welche Voraussetzungen hatten sie als Evangelisten? Mit einer theologischen Ausbildung hätten sie doch ein gutes Fundament, eine gute Grundlage gehabt für die Lehre Jesu. Sie hätten die Worte Jesu viel schneller und besser einsortieren können. Sie wären viel fähiger gewesen, das auch zu verstehen. Und es wäre vielleicht nicht immer wieder zu diesen Situationen gekommen, dass es heißt, seid ihr immer noch unverständlich? Versteht ihr immer noch nicht? Oder auch, sie verstanden nicht und wagten nicht, ihn, also Jesus, zu fragen. Das wäre doch sehr nützlich gewesen, wenn sie einen theologischen Hintergrund gehabt hätten, eine Ausbildung. Wie sah es mit ihrer Erfahrung aus, mit ihrer Erfahrung im Evangelisationsdienst? Nun, ich denke, sie hatten keine. Vielleicht waren einige von ihnen als Fischer teamfähig und konnten sich im Team unterstützen, wie man das als Fischer auch tun muss. Aber mit ihrer Erfahrung hätten sie doch gleich aufs Missionsfeld gehen können, hätten gleich losgeschickt werden können und hätten mit den Menschen auch reden können. Wie war ihr soziales Umfeld? Nun, wahrscheinlich waren die meisten von ihnen in festen Berufen integriert. Sie hatten Wissen und Fertigkeit in einem begrenzten Bereich, aber dann waren sie wissend und ausgebildet. Wie war ihre charakterliche Eignung? Wir lesen von Zorn, von Neid, von Ungeduld, von Egoismus. Mit den richtigen persönlichen Eigenschaften hätten sie doch eine viel bessere Wirkung in ihrem Evangelisationsdienst haben können. Dann wäre es vielleicht nicht geschehen, dass sie auf dem Durchzug durch Samarien Feuer vom Himmel gewünscht hätten, um diese Stadt zu verderben, weil sie nicht aufgenommen wurden. Vielleicht hätten sie mit der richtigen charakterlichen Eignung für die Menschen gebetet oder versucht, die Menschen anders zu erreichen. Aus menschlicher Sicht sind sie ungeeignet, unqualifiziert. Aber was sah Jesus an ihnen? Warum hat Jesus sie erwählt? Wenn wir eintauchen in eine Begebenheit, nämlich als Petrus gerade dabei war zu fischen, im Lukas Kapitel 5, da sehen wir einige interessante Details. Jesus stieg in ein Boot und leerte die Menge vom etwas entfernt vom Land. Und danach sagte er zu Petrus, fahrt nochmal raus und werft eure Netze hier aus. Und das war für Petrus absurd. Wie muss das für ihn geklungen haben? Die haben die ganze Nacht gefischt. Und man fischt, also wer sich mit Fischen auskennt, man fischt nachts. Da ist die Chance, einen großen Fang zu machen, am größten. Und sie haben die ganze Nacht gearbeitet und geschuftet, waren wahrscheinlich müde, waren enttäuscht, dass sie nichts gefangen haben. Und jetzt mitten am Tag sagt Jesus zu ihnen, geht nochmal raus und tut's einfach nochmal. Und das muss für einen, der wirklich sein Leben lang als Fischer gearbeitet hat, im Gegensatz zu Jesus, der mit Fischen nicht viel zu tun hatte, absurd geklungen haben. Aber achten wir, was Petrus sagt. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Könnt ihr hier etwas in seinen Worten hören? Etwas wie, ich vertraue dir trotzdem. Das klingt absurd. Und ich kenne mein Geschäft besser als du. Aber ich tue es. Ich vertraue dir. Und ich will dein Wort beachten und hören. Und wir wissen, wie diese Begebenheit ausging. Sie sammelten so eine große Menge zusammen, dass sie kaum die Fische an Land ziehen konnten. Und dann, nachdem Petrus das realisiert hat, was hier gerade geschehen ist, es war ihm klar, hier ist ein Wunder geschehen, weil das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, sagte er. Also Petrus sah das, er fiel Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er wollte, dass Jesus weggeht. Er erkannte, hier ist ein göttliches Wunder geschehen. Er erkannte die Göttlichkeit Jesu und er wurde sich bewusst, ich bin ein Sünder. Er wollte nicht, dass Jesus weggeht von ihm, er wollte wahrscheinlich in seiner Nähe sein, aber er kannte hier, dass zwei Dinge aufeinander prallen. Jesu Göttlichkeit und seine eigene Sündhaftigkeit und Unzulänglichkeit. Und er sah ein, das passt nicht zusammen. Und damit erkannte er in Jesus etwas Göttliches. Am Ende dieser Begebenheit sagte Jesus zu ihnen, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Wir sehen hier, er war bereit. Er wollte Jesus nachfolgen. Und das zeigt sich auch bei anderen Begebenheiten, dass er bereit war, diesen Auftrag von Jesus anzunehmen und sich im Gehorsam unter ihn zu stellen. Wir kennen ja, dass der Petrus auch in anderem recht schnell zur Stelle war und wirkte, ob es bei der Situation war, wo er Jesus bewahren wollte, oder auch bei der Transformation am Berg, als Jesus verklärt wurde und Petrus 3 Hütten bauen wollte. In all dem zeigt sich, dass Petrus ein Herz hatte für Jesus. Er hatte viel Unverständnis und vieles war ihm nicht klar. Aber eins können wir bei Petrus sehen, er hatte ein Herz für Jesus und er war bereit, sich in seinen Dienst zu stellen. Als ihr die Schriftlesung gehört habt, könnt ihr euch das nochmal vor Augen führen und zurückrufen. Sind euch da Dinge aufgefallen, die zeigt, was Jesus vielleicht in seinen Jüngern gesehen hat? Die ersten Jünger, die Jesus berufen hat, wahrscheinlich Johannes, der das geschrieben hat, und Andreas. Und sie kamen zu ihm, zu Jesus, also im Johannes Kapitel 1 ist das, Vers 38. Rabbi, also was sucht ihr? Aber sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Das war sicherlich keine Wohnungsschau oder Hausbesichtigung. Sie wollten bei ihm sein, sie wollten ihm zuhören. Sie folgten ihm, weil sie in seiner Nähe sein wollten. Sie hatten eine unvoreingenommene Neugier. Sie wollten sein Wort hören, sie wollten mehr erfahren. Sie waren offen für die Botschaft. Und deswegen suchten sie die Gemeinschaft. Wir lesen hier, dass sie den ganzen Nachmittag und wahrscheinlich Abend bei ihm waren und wahrscheinlich im Gespräch waren. Da war nichts, was zwischen ihnen war, ein Vorurteil vielleicht oder anderes Ablenkendes, sondern sie lenkten ihre Aufmerksamkeit voll auf Jesus und hörten ihnen zu. Was war das Ergebnis? Nachdem sie das Gespräch mit Jesus hatten, wollten sie es als nächstes weitererzählen. Sie wollten es anderen erzählen. Gerade der Andreas, wenn wir durch die Evangelien schauen, dann fällt uns auf, dass er derjenige war, der verkuppelt hat. Der hat Leute zusammengebracht. Ob das bei der Speisung der 5000 waren. Er hat den Jungen gesehen und er ihn zu Jesus brachte. Oder auch später die Griechen, die Jesus hören wollten. Es war immer wieder Andreas, der Menschen zusammengebracht hat. Hier, komm mal. Keine große Diskussion, sondern komm doch einfach mit und hör dir es an. Und ich weiß, dass einige unter uns das auch sehr gut tun. Komm einfach mit und höre das Wort Gottes. Und sie hörten das mit ihren Herzen. Später lesen wir dann in dieser Begebenheit von Nathanael, der wahrscheinlich in anderen Evangelien der Bartholomäus ist, weil dieser Name nur hier in Johannes vorkommt. Aber er hat diese Begegnung mit Jesus und er wundert sich, woher kennst du mich? Aber ohne große Umwege, nachdem er Jesus kurz gehört hat, sagt er, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Auch hier hören wir kein großes Vorurteil mehr, obwohl er das vorher hatte. Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Aber er ist bereit, sich zu ändern. Und wiederum, seine Herzenseinstellung ist richtig. Er war bereit, sich zu korrigieren und an Jesus anzuhören. Also warum hielt Jesus an seinen Jüngern fest? Wir sehen, dass sie die Grundvoraussetzung für diesen Dienst hatten. Fehler, Unverständnis, zum Teil lesen wir auch von Unglaube oder Kleinglaube oder schwacher Glaube oder Furcht. Warum fürchtet ihr euch immer wieder? All das war okay. Jesus hat das zugelassen. Und manchmal denken wir, Mensch, die verstanden nicht. Wie kann man denn so unverständlich sein und im Dienst Jesu stehen? Das war okay für Jesus. Er hat sie in diesen Fehlern, in diesem Unverständnis wachsen lassen. Und Jesus hat für sie immer wieder gebetet. Er hat sie belehrt und er hat ihnen vorgelebt. Er hat sie zum Praktikum geschickt. Sie sollten Umgang mit Vollmacht lernen. Selbst die Geister sind uns untertan. Das ist eine große Verantwortung, die sie hatten. Und diese Vollmacht, mit der sie ausgestattet waren, sie sollten lernen, damit umzugehen. Das war eine Vertrauensprobe. Nehmt nichts mit, kein Proviant. Lernt zu vertrauen, dass ich bei euch bin. Sie sind durch diese Schule gegangen, um das alles zu lernen. Und Jesus hat sie darin gefördert. Jesus hat sie herausgefordert mit der Frage, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Aber die wichtigste Frage war, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und jetzt mussten sie sich selbst mit dieser Frage auseinandersetzen. Man kann schnell sagen, ja, andere sagen das und das und das von dir. Und ich, wo stehe ich? Bin ich neutral oder nehme ich eine Position ein, die eindeutig bekennt, Jesus, wir glauben, dass du, der von Gott Gesandte bist, dass du Gottes Sohn bist. Und nicht nur glauben wir das, sondern wir vertrauen dir auch und wir folgen dir auch. Das war die Förderung und Forderung von Jesus. Und er hat sie damit eben gefördert. Er drängte sie zu Teamwork. Nicht nur, indem er sie ausgeschickt hat zu zweit, niemals alleine, zu zweit. Oder manchmal auch in größeren Gruppen. Aber sie sollten lernen, aufeinander zu vertrauen. Und damit auch füreinander Verantwortung zu übernehmen. Wir lesen die bekannten Worte, ihr sollt einander lieben. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Die Verantwortung füreinander. Und das Verantwortungsbewusstsein, das diese Aufgabe mit sich bringt. Zusammengefasst, Jesus hielt an seinen Jüngern fest. Trotz aller Enttäuschungen auf dem ganzen Weg, die ganzen 3 Jahre, die sind voll Enttäuschungen für Jesus. Und trotzdem hielt er ihn fest und fand, dass sie die Richtigen waren, mit Ausnahme Judas natürlich. Aber er hielt an ihn fest aufgrund ihrer Liebe. Wie wir das Gespräch zwischen Jesus und Petrus sehen, liebst du mich? Und Petrus hat sein Herz ausgeschüttet. Ja, natürlich liebe ich dich. Und zwar auch mit dieser Phileo-Liebe. Das heißt, meine Zuneigung ist bei dir. Sie haben ihn geliebt. Aufgrund ihrer Bereitschaft, für Jesus einzutreten. So lesen wir im Lukas Kapitel 22, den Vers 28. Ich weiß nicht, ob ich den zitieren kann. Ihr habt bei mir ausgeharrt. Also es heißt, ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Wir denken vielleicht, Jesus war im Garten und sie sind eingeschlafen. Aber es muss viele Situationen gegeben haben, sonst hätte das Jesus nicht gesagt, ihr habt ausgeharrt, ihr wart bei mir, ihr habt mich unterstützt in meinen Anfechtungen. Ihr wart mit Herz und Seele dabei, auch wenn ihr nicht alles verstanden habt. Aber euer Herz war richtig. Und schließlich, Jesus hielt an ihnen fest aufgrund ihrer Treue zu Jesus. Nach manchen Reden haben sich viele getrennt von ihm und sind hinfort nicht mehr mit Jesus gegangen. Und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch gehen? So wie, die Welt steht euch offen, ihr könnt gehen. Und sie, wie könnten wir? Wir gehören zu dir. Wir bleiben dir treu. Wir haben erkannt, dass du der Christus bist und deswegen bleiben wir dir auch treu. Welche Voraussetzungen brauchen wir für die Nachfolge Jesu oder auch für einen bestimmten Dienst? Wenn wir jemanden einen Dienst einführen und wir überlegen uns, was müsste der alles mitbringen? Ist der bereit dafür? Und oft denken wir, ja, was für ein Talent hat er? Denk daran, was Talent ist. Der hat so viel Wissen, der hat die Bibel schon mehrmals gelesen und der versteht vieles von dem und deswegen ist er bereit. Was hätte Jesus gesagt? In unserer Gesellschaft ist die Tendenz eher zu Wissen, Erkenntnis, vielleicht theologische Werkzeuge, die man mitbringen muss für einen bestimmten Dienst. Aber wie für Jesus viel wichtiger war, dass jemand die Liebe mitbringt, eine Bereitschaft, Jesus nachzufolgen und für ihn einzutreten und auch Treue mitbringt. Das waren die wichtigsten Voraussetzungen für Jesus, dass sein Herz daran hängt. Das andere ist, das kann man alles lernen. Gott fügt zur Gemeinde hinzu und er fügt auch Dienste und Dienende hinzu. Und Gott schenkt die Gaben und wir können sie in ihrem Dienst trainieren, damit sie, die auserwählt sind, zu dienen bzw. auch Gott nachzufolgen, darin zu wachsen. Jesus hatte viel Geduld. Er hatte 3 Jahre Geduld mit seinen Jüngern und sie waren am Ende immer noch nicht fertig. Und trotzdem hat Jesus in diesen 3 Jahren an ihn festgehalten und hat an sie geglaubt. Wie lange ist unsere Geduld, wenn wir jemanden in einen Dienst einsetzen oder einfügen wollen oder wenn wir an jemanden arbeiten, der überhaupt in die Nachfolge Jesu eintreten soll? Wie steht's mit unserer Geduld? Sind wir bereit, Fehler zuzulassen, auch Versagen? Sind wir bereit zu vergeben und an ihn festzuhalten, an sie zu glauben und sie stets zu ermutigen, damit wir ihnen Schritt für Schritt mehr Verantwortung auch übertragen können? Ich denke, wir können sehr viel von Jesus lernen. Jesus hat an seine 12 geglaubt, obwohl sie nicht viel mitgebracht haben, was sie für den Dienst brauchen. Aber für Jesus hatten sie alles. Sie hatten ein Herz, sie hatten die Liebe, Bereitschaft und die Treue. Und ich denke, auch das können wir von Jesus übernehmen. Ich möchte am Dienstag dann noch ein bisschen praktischer werden und sehen, wie wir das dann auch einsetzen können, wie wir sehen, wie Menschen darin wachsen und wie wir auch Geduld, unsere Geduld trainieren können. So, ich hoffe, ihr könnt am Dienstag um 18 Uhr dabei sein. Lasst uns noch zum Abschluss zusammen beten. Unser Vater, wir staunen über das Beispiel, was wir von Jesus lernen können, nämlich, dass er seine Jünger ausgewählt hat, Jünger, von denen wir vielleicht sagen würden, sie sind unqualifiziert. Aber das ist menschlich, das ist unsere Sicht. Für Jesus waren sie die Richtigen und er hat die Richtigen auserwählt, weil sie bereit waren, dir nachzufolgen. So, Vater, schenk uns die richtigen Augen zu sehen, wer dir nachfolgen will, dass wir an denen auch arbeiten, dass sie in deine Nachfolge treten oder dass sie in einen Dienst hineinwachsen. Vater, hilf uns, dass wir geduldiger werden und auch bereit sind, Fehler zuzulassen. So, hilf uns dabei, Vater, bitten, dass du uns darin auch wachsen lässt, dass wir einfach zueinander hin wachsen und reifen, damit du in allem Lob und Ehre bekommst. Dir sei Dank dafür. Amen.